Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus, an diesem Montag, wir haben drei Themen. Covid-Gesetz, Stand der Diskussion, dann Glasgow. Was ist von der grossen Klimakonferenz zu erwarten? Und der Joe Biden bringt seine beiden wichtigen Gesetzesvorlagen endlich durch. Also zuerst einmal gerade der aktuelle Stand. 4.541 Inzidenzen an diesem Wochenende. 30% mehr als vor einer Woche. Und 76 Hospitalisationen. 50% mehr als vor einer Woche. Die Tendenz ist also klar. Es geht in die Richtung wieder leider. Und so. Wir haben am 28. November die Abstimmung über das Covid-Gesetz. Nicht überraschend bist du dagegen, nicht überraschend bin ich dafür. Und jetzt ist letzte Woche etwas passiert, was dich sicher ein bisschen stutzig macht im Kanton Aargau. Und die Delegierten von der SVP, ganz knapp, aber nur schon das ist überraschend, auch wenn es knapp daneben gewesen wäre. Aber sie haben ganz knapp Ja gesagt. Das heisst, sogar bei der SVP-Basis ist man verunsichert, wenn jemand von der eigenen Truppe davor steht, dem man glaubt. Nämlich der Galatti, das ist der Regierungsrat, der SVP-Regierungsrat, und der hat gegen Andreas Glarner, den Präsident. Und das zeigt das, was ich schon lange gesagt habe, bei der SVP, die die Verantwortung übernehmen, die haben eine ganz andere Haltung als die, die nur polemisieren, poltern und politisieren.
Ja, das ist jetzt wieder absolut quadratisch dargestellt. Ich meine, Ueli Maurer übernimmt auch Verantwortung, ist immerhin Finanzminister. Das ist genauso in der Verantwortung, kommt zu einem anderen Schluss.
Er kommt mit einem Dreichler-Riebli, läuft rum.
Aber er ist auch in der Verantwortung. Kannst du ja nicht bestreiten, dass er ein wichtiger Amt ist in der Schweiz. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten überhaupt. Und dass man da zu einem anderen Schluss kann kommen, ist auch klar. Und wenn du vielleicht auch nicht so abhängig bist von deiner eigenen Gesundheitsbehörde, das weiss ich jetzt beim Galati nicht so. Galati nicht so deutlich, aber bei der Nathalie Rickli ist das offensichtlich. Aber noch etwas anderes. Also beim Aargau ist klar, das ist auch ein Votum natürlich gegen Andreas Glarner. Der ist wahnsinnig umstritten, der ist nicht mehr so wahnsinnig in einer starken Stellung. Hat sicher auch mit dem zu tun. Und zweitens habe ich immer, und das habe ich auch immer betont, die SVP war von Anfang an gespalten gewesen, teilweise auch verunsichert, teilweise auch hin und her gerissen. Ich erinnere mich daran, dass Magdalena Martullo die erste war, die mit der Maske im Parlament rumgelaufen ist. Dort hat man sie noch ausgelacht. Nachher ist dann plötzlich Maskenträger zu einer politischen Aussage geworden. Bei der SVP ist es nicht so klar, wie du vielleicht das teilweise gedacht hast und so weiter. Es gibt dort sehr viele Leute, die anders denken. Genauso wie es bei den Linken eben auch viel mehr Leute gibt, die anders denken, als die offiziellen Parolen der Politiker würden.
Aber du erwähnst Ueli Maurer, aber ist es nicht grotesk, wenn eine Regierungspartei die grösste Partei Vertreter hat, eben wie der Ueli Maurer, wo die offizielle Politik vom Bundesrat, von der Regierung unterminiert? Also ich meine, das ist ja das, was bei uns jetzt fehlt, im Gegensatz zu anderen Ländern wie Portugal. Wir haben keinen Konsens in der Bevölkerung, aber wir haben nicht einmal einen Konsens in der Regierung. Das geht doch in einer Pandemie einfach nicht.
Mal, ich finde, es geht sehr gut und die Ergebnisse sind ja gut. Also, ich meine, es gibt ja kaum ein Land in Europa, wo in jeder Beziehung so gut dasteht nach dieser Corona-Krise, muss man immer noch sagen, wir haben es immer noch sehr gut gemacht. Wir haben es unter anderem auch deswegen gut gemacht, weil das eine Regierung ist, wo verschiedene Parteien vertreten sind. Das war immer eine Stärke von der Schweiz. Früher hat man auch gewusst, dass die SP-Bundesräte in vielen Fragen anderer Meinung sind als die Mehrheit vom Bundesrat. Und je nachdem haben übrigens die SP-Bundesräte das auch erkennen lassen. Das war auch etwas Normales gewesen. So schlimm ist das nicht. So im Gegenteil, ich glaube, das hätte absolut deeskalierende Wirkung, dass die Leute das Gefühl haben, hey, wir haben durchaus auch noch Stimmen im Bundesrat.
Ja, das finde ich nicht. Ich glaube, da müsste man eine klare Haltung haben. Wenn jetzt alle Parteipräsidenten für die Impfung sind, mit einer Ausnahme, wir müssen gar nicht gerade rätseln, wer das ist, ist der Marco Chiesa von der SVP, der sich weigert, eine Impfempfehlung zu machen, obwohl sich alle Oberen in der SVP natürlich impfen lassen. An erster Stelle
übrigens. Und Christoph Blocher hat es öffentlich gesagt.
An erster Stelle, und der war ja am meisten verängstigt, wie ich ihn selber erlebt habe, hat Angst gehabt, dass er es überkommt. Aber Marco Chiesa geht nicht an und macht auch eine Impfempfehlung. Es geht jetzt nicht ums Gesetz, es geht jetzt nicht um die Zertifikatspflicht, sondern ums Impfen. Und nicht einmal das macht er.
Das ist doch gut. Das ist doch gut. Wir sind doch nach wie vor eine Demokratie, wo man unterschiedlicher Meinung kann sein. Und es gibt Parteien, die anderer Meinung sind, und das ist auch gut, und die sollen das zeigen. Ich weiss gar nicht, was du dich so aufregst. Willst du, dass wir da einfach mit 99% in die gleiche Richtung marschieren? Das ist nie gut. Es ist doch gut, wenn eine Partei sich den Leuten annimmt, die anderer Meinung sind. Das ist doch absolut wichtig. Das ist wichtig für den Frieden im Land.
Nein, es wäre wichtig, dass man einen Konsens hat bei wichtigen Fragen.
Aber kannst du nicht einfach herbeizwingen. Hast du das Gefühl, wenn der Chiesa würde sagen, Impfempfehlung, dann sagt der Konsens da? Der ist doch nicht da.
Die Länder, die einen Konsens haben, die höhere Impfraten haben, sind einfach besser unterwegs jetzt in diesem Herbst. Eben, wir sehen die Zahlen in Deutschland, wir sehen die Zahlen in der Schweiz. Ich weiss nicht, ob du zum Beispiel gestern Abend Anne Will geschaut hast. Da war die Sarah Wagenknecht, die ehemalige Chefin und der Star von der Linken, die sagt, sie lässt sich nicht impfen mit irgendwelchen abstrusen Behauptungen, die alle dann mit der Leid haben und hat sich auf diese Art und Weise profilieren. Das finde ich schockierend, dass man einfach die Wissenschaft ausblendet, um politisch Kapital zu schlagen.
Aber Roger, also jetzt ganz ehrlich, also du tust ja wirklich so, als hättest du noch nie in einer Demokratie gelebt. Das ist doch einfach normal. Und es ist doch auch normal, dass Leute völlig unwissenschaftlichen Schrott erzählen. Alle die Leute, die Atomkraftwerke schlecht finden, die erzählen die ganze Zeit unwissenschaftlichen Schrott. Oder die Leute, die Gentechnologie bekämpft haben und heute noch bekämpfen, die sind auch nicht auf der Seite der Wissenschaft. Das ist doch normal. In der Politik darf man unterschiedlicher Meinung sein. Und ich muss dir sagen, Sarah Wagenknecht ist die einzige Hoffnungsfigur, die man heute noch hat in Deutschland, die sich den einfachen Leuten auf eine anständige Art annimmt. Das ist das Hauptproblem von Deutschland. Und sie machen es ja jedes Mal gleich. Die einfachen Leute werden so lange geplagt, bis die nachher irgendwelche Scheissparteien wählen. Von dem her finde ich Wagenknecht sehr wichtig.
Sagt Markus Somm, der sich im rechten Lager zuordnet, zu der linken Chefin oder ehemaligen Chefin. Weißt du übrigens, wer der Andrew Wakefield war, oder ist?
Nein.
Weiß nicht. Also Andrew Wakefield, ich muss jetzt eine kleine Ausführung machen, einfach, weil es geht jetzt nicht um Meinungen, sondern es geht um Fakten. Ich muss einfach wieder mal auf das hinweisen. Er hat gesagt, in den 90er Jahren, war ein Arzt aus England, dass die Kinderimpfung, die MMR, Kombinationsimpfung, Mumpf, Masern, Röteln, dass das Autismus bei Kindern auslösen. Es hat sich herausgestellt, er ist ein Betrüger gewesen, ein Schwindler, hat eine wissenschaftliche Studie gefälscht, hat dann seine Arztapprobation dann verloren, hat aus England weggehen. Und das war der Anfang von der Anti-Impf-Bewegung, die jetzt weitergegangen ist. Mhm. Der Andrew Wakefield ist eigentlich der Urvater von dieser modernen Anti-Impf-Bewegung, ein Schwindler, Betrüger. Und der hat einfach der Meinung gehabt, ist ein Fälscher.
Der ist bierenweich und ich tue es jetzt hier noch einmal wiederholen. Erstens, Impfen ist eine der grössten Errungenschaften der modernen Medizin. Ich habe ein absolutes Vertrauen in moderne Technologie und die Medizin, viel mehr als die meisten Linken. Ich habe kein Problem mit dem Impfen, ich bin fürs Impfen, ich bin selber geimpft, ich sehe kein Problem. Gleichzeitig gibt es ein Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Das ist eines der wichtigsten Grundrechte, die es überhaupt gibt. Und das soll man nicht einfach leichtfertig in Frage stellen. Und wenn es Leute gibt, die nicht geimpft werden wollen, aus welchen Gründen, sie haben vielleicht auch eine andere Risikoabschätzung, wie sie 20 sind und das nicht eingesehen, weil sie sagen, mein Risiko ist so klein, dass es keine Rolle spielt, dann finde ich, muss man das akzeptieren und auf das kann man auch diskutieren. Und du kannst ja die Leute blöd finden, aber dass die Leute nicht einmal mit dürfen sagen, dass sie anderer Meinung sind, finde ich schon ein starkes Stück.
Sie dürfen sagen, sie sagen es, ich war ja dem Wochenende im Kanton Schweiz, ich habe nur Nein-Plakat gesehen, sie sagen es viel mehr als die anderen. Und das ist ja eigentlich die Situation. Die Nein-Sager, die hört man. Und die Ja-Sager, die aber für das Gesetz sind, von denen hörst du gar nicht. Auch die grossen Parteien haben da sich noch nicht gewusst, man hat kein Geld und man hat kein Interesse. Etc. Die Wege demonstrieren in Bern sind nicht die das Gesetz gut finden, nur die schlecht finden.
Wir stimmen nicht ab über Impfen oder nicht Impfen. Wir stimmen ab über ein Gesetz, wo Gottfried Deckel, einer der führenden Staatsrechtler der Schweiz, sagt, das ist nicht verfassungsmäss. Wo unter anderem eine der besten Journalistinnen der Zürich Zeitung findet, es ist nicht gut. Wir stimmen über das ab, wir stimmen nicht über das Impfen ab. Es geht darum, zum Beispiel das Zertifikat, es geht um die Zertifikatspflicht. Wobei da geht es gar nicht ums Gesetz, sondern es geht nur darum, die Zertifikatspflicht, wie du auch weißt, hat nicht das erreicht, was man eigentlich wollte. Man wollte ja, dass die Leute mehr sich impfen lassen. Das ist eigentlich eigentlich nicht passiert. Der Erfolg ist relativ klein. Die kann man aufheben und es würde nichts ändern. Ich bin absolut dafür, dass der Bundesrat Präventionskampagnen macht, dass er sagt, geht impfen. Alles das ist okay. Ich habe nichts dagegen, aber ich finde es nicht richtig, dass man Leute, die sich nicht impfen lassen, aus welchen Gründen auch immer, einfach diskriminiert. Und es geht um das in dem Gesetz und nicht ums Impfen an sich.
Das ist typisch, Markus Somm, tut einfach nur irgendwie einen Teil von der Wahrheit bringen. Natürlich gibt es die Frau Fontana, die dagegen ist, in der NZZ. Aber ist ja heute kontrovers behandelt worden. Ein anderer Journalist ist genau anderer Meinung gewesen. Oh, jetzt
kommt. Schau mal, wie jämmerlich der argumentiert.
Der hat unter anderem.
Ist ja peinlich.
Wieso?
Für das Niveau von der Zürich Zeitung habe ich schon lange nicht mehr so einen schlecht argumentierenden
Artikel
gelesen.
Was ist denn schlecht?
Du hast die ganze Zeit nur über das Motiv der anderen
gesprochen.
Selbstbezogen. Selbstbezogen sind die. Und er ist nicht selbstbezogen. Das hat doch nichts zu suchen in einer Argumentation für ein Gesetz oder gegen ein Gesetz.
Also, Markus, das ist wieder einfach eine Verfälschung. Er hat unter anderem ein Beispiel gebracht. Du hast es von der körperlichen Unversehrtheit gesagt, wo ein Grundrecht ist, hat darauf hingewiesen, dass wir eigentlich eine Militärpflicht haben, dass man ins Militär muss gehen. Und dass dort, wenn einmal ein Krieg würde kommen, die Unversehrtheit natürlich nicht mehr vorhanden ist, man kann sterben. Das heisst, wenn es für das Land wichtig ist, dann wird auch das Grundrecht, das du da erwähnst, außer Kraft gesetzt. Und jetzt haben wir eine Epidemie und es gibt ein Epidemiegesetz. Und in dem Epidemiegesetz hat der Bundesrat viele Möglichkeiten. Warum hat das Parlament jetzt, ihm jetzt auch wieder mit dem Gesetz, das Parlament zugestimmt hat, gegeben? Weil, ich habe letzte Woche mit dem Roger Nordmann geredet, habe auch darauf hingewiesen, in Deutschland will jetzt das Parlament eigentlich alles bestimmen. Das ist ein Berufsparlament. Die können innerhalb von einer Woche können die ein Gesetz machen oder verschieben oder ändern. Mhm. Unser Parlament ist dazu nicht in der Lage. Das heisst, die Schweiz ist rein institutionell gar nicht auf so eine Krise vorbereitet, außer wenn der Bundesrat einfach mehr Kompetenzen bekommt.
Also der Reihe nach. Erstens, wir sind kein Berufsparlament, wobei die meisten Leute praktisch Berufspolitiker sind. Unsere Gesetze sind ja wahrscheinlich ein bisschen intelligenter und ein bisschen besser als das, was die Deutschen
sind. Nur ein paar Wochen im Jahr sind sie in Bern.
Wir haben jetzt 18 Monate Zeit gehabt, das Parlament hätte schon lange können selber das Zeug in die Hand nehmen, haben es nicht wollen. Das ist übrigens genau die Kritik von Andreas Klei, von dem Staatsrechtler, dass es nicht geht, dass das Parlament im Prinzip den Bundesrat so delegiert und so viel Macht gibt, dass er Gesetze praktisch kann selber schreiben kann, ohne Parlament. Das geht überhaupt nicht. Zweitens, noch schnell wegen dem Argument von Daniel Gerni. Es ist eines der dümmsten Argumente, die ich je gehört habe. Weil der Punkt ist genau der. Wehrpflicht ist eines der umstrittensten Themen überhaupt. Wir sind seit 500 Jahren sind wir darüber diskutieren. Die Wiedertäufer haben sich schon dagegen gewehrt. Das ist ein Thema, das man lange immer wieder diskutiert hat. Und es gibt Leute, die mit gutem Grund gesagt haben, das ist eine Sauerei. 500 Jahre diskutieren wir über das. Bei dem Gesetz, Zertifikatspflicht,
tun
wir jetzt zwei Monate, unter anderem in der XOA, ich habe auch über das diskutiert. Das ist ein Thema, das wir schon lang diskutieren und 300'000 Mal demokratisch darüber beschlossen haben. Jetzt tun wir auch demokratisch darüber beschließen. Aber das zu vergleichen, Zertifikatspflicht mit dem zu vergleichen, das ist, Entschuldigung, das ist lächerlich.
Aber was sagst du jetzt über den Abstimmungskampf, der jetzt stattfindet? Oder? Wir haben hier Umfragen, die ganz eindeutig wären, aber alle haben das Biber auf der anderen Seite, weil man merkt, dass da nichts passiert. Und eben, es gibt sogar linke Kreise, also sogar aus der FDP, die langsam sich am Neinlagen zuwenden tun, etc. Und auf der Ja-Seite passiert gar nichts. Wie beurteilt Was ist da los?
Es ist doch ganz klar. Die Leute wissen ganz genau, dass das ein absolut überflüssiges Gesetz ist, wo man sehr viele Sachen mit heißer Nadel gestrickt hat. Das Gesetz ist nicht mehr nötig. An sich tut man gewisse Sachen noch einfach legitimieren, die man schon lange gemacht hat. Da hätte ich gar nichts dagegen. Die meisten Sachen von dem Gesetz finde ich nicht problematisch. Ich finde die ganze Zertifikatsfrage finde ich problematisch. Und ich finde vor allem problematisch, dass praktisch der Bundesrat immer kann, so hat es auch der Klee gesagt, du hast viel zu viel Spielraum für den Bundesrat, das muss das Parlament machen. Aber ich kann dir auch sagen, Roger, ich bin absolut überzeugt, das kommt durch, das ist kein Problem, das kommt mit 55% schön glatt durch, aber dass die Ja-Seite sich nicht engagieren will, liegt an dem Gesetz. Das Gesetz ist nicht so schaurig gut.
Also, der Markus Somm, wir haben es jetzt alle gehört, der widerspricht sich innerhalb von wenigen Minuten. Von wenigen Minuten hat gesagt, die Schweiz hat es doch gut gemacht, wunderbar, und der Bundesrat hat die Kompetenzen gehabt, und jetzt sagt er genau das Gegenteil.
Nein, stimmt. Ich komme überhaupt nicht mehr draus. Erstens hat er es gut gemacht. Er hat es unter anderem deshalb gut gemacht, weil wir in der Regierung Leute hatten, die eben anderer Meinung waren als Alain Berset. Und die haben sich teilweise auch durchgesetzt. Wir haben Kantone gehabt, die sich auch anders verhalten
haben. Das ist ja auch weiterhin so.
Nein, aber hätte der Berset. Der Berset kommt mit dem Gesetz, meiner Meinung nach, zu viel Spielraum über. Die Regierung sowieso. Das ist nicht richtig, das ist nicht gut. Es ist befristet. So kann man auch sagen, ja, ist nicht so wahnsinnig schlimm. Für mich ist es kein Weltuntergang, wenn das Gesetz ankommt. Aber ich bin dagegen. Das ist ein unsauberes Gesetz. Es ist ein überflüssiges Gesetz.
Gut. Aber es ist immer noch der gleiche Bundesrat,
der bis jetzt war und dann sie wird.
Nachher.
Hey, wenn das BAG hätte können machen, wie man hätte wollen, hätte man Zustände wie in Italien. Entschuldigung, wir haben es heute nur gut gemacht, weil es Widerstand gegeben hat gegen Alain Berset. Das ist der Punkt.
Okay, also, haben wir das Ganze mal wieder angeschaut. Ich glaube, die nächste Woche wird sehr spannend und wir werden wahrscheinlich noch ein paar unangenehme Sachen erleben. Ich hoffe, dass es wirklich nicht ausartet. Ich habe gestern Abend wieder gerade im privaten Kreis eine Diskussion gehabt. Also, wir sind uns noch nicht direkt körperlich an den Ring gegangen, aber ich bin vorher, gestern Abend kurz davor gewesen. Aber ich wollte jetzt dich auch.
Das ist Adrenalin. Das tut mir noch nicht. Der Roger Schawinski, das jetzt da sagen, von der Record hat mich noch nicht geschlagen.
Nein, nicht, und umgekehrt auch nicht. Also Glasgow, also die grosse Klimakonferenz, Nachfolge von Paris, ist jetzt das Thema, ist sehr komplex. Und ganz klar, die Erwartungen sind nicht mehr so hoch, weil nicht mehr so wahnsinnig viel wird passieren. Aber die Argumentation von China, muss ich sagen, die ist mir zum Teil noch ein bisschen eingeleuchtet. Die haben gesagt, wir sind ganz an einem anderen Stand von der Entwicklung. Wir sind noch nicht so weit wie ihr. Unser Bruttosozialprodukt vor Kopf ist noch viel tiefer. Wir müssen da noch ein bisschen aufholen und darum geben wir uns noch ein bisschen mehr Zeit.
Ja, finde ich auch vernünftig. Ich finde auch, wenn Indien das sagt, verstehe ich das auch. Wenn Afrika das sagt, verstehe ich das alles auch. Das ist ja genau der Punkt, warum das Glasgow, das merkt man ja jetzt, bevor es eigentlich, also man hat jetzt einen Tag angefangen, das wird zu keinem Ergebnis führen. Sie sind die wichtigsten Grossmächte, haben sich schon beim G20-Gipfel eigentlich nicht können einigen. Es wird nichts passieren. Das ist außer Spesen nichts gewesen. Und ich glaube wirklich, man muss in der Klimapolitik einen anderen Weg gehen. Es ist meiner Meinung nach naiv. Und meine 192 Staaten von dieser Erde können sich auf eine verbindliche Politik einigen. Das ist unmöglich. Die Staaten sind viel zu unterschiedlich. So wie du auch richtig sagst, der Entwicklungsstand von diesen Staaten ist extrem unterschiedlich. Heute ist es einfach so, China und Indien sind schon so wichtig, was CO2-Emissionen betrifft, dass eigentlich nur noch die zwei müssten etwas ändern. Und die haben, wie du es richtig sagst, die haben gute Argumente, dass sie sagen, hey, wir können uns das nicht leisten, unsere Leute verhungern, sonst das geht nicht. Also muss man einen anderen Weg gehen.
Also gut, und den kannst du jetzt ja wahrscheinlich uns nicht zeigen.
Mal kann ich dir gut zeigen.
Nämlich?
Ganz einfach. Also erstens, ganz klar Innovation. Schauen, dass man die Technologien fördert, die sicher CO2-frei sind. Zum Beispiel Atomkraftwerke wäre sehr sinnvoll. Bis sogar für Elektroautos zu haben, finde ich kein Problem. Wenn wir Atomkraftwerke haben. Wir haben dort durchaus gewisse Methoden, wir haben gewissen Spielraum, dann sicher anstatt auf Kohle auf Gas gehen, das wäre auch schon ein Fortschritt. Und was auch ganz wichtig ist, überall Dämme bauen. Wir können die gewissen Sachen können wir uns anpassen, das ist möglich. Und das dünkt mich viel realistischere Politik
das ist ein
als die
Teil.
Grossen. Nein, du musst mal schauen, Berechnungen. Du kannst heute mit dem kannst du praktisch das grösste Problem von Überflutungen und so weiter, das kannst du lösen.
Also, das muss man machen und das sind ja alles Teile von diesem ganzen Programm. Aber ich würde jetzt sagen, nachdem wir jetzt gesehen haben, die Welt ist so komplex und ist an einem unterschiedlichen Entwicklungsstand, es wäre doch toll, Markus. Wenn jetzt die Schweiz würde sagen, wir haben den Ehrgeiz, wir werden das erste Land der Welt, weil wir so fortschrittlich sind, weil wir so reich sind, weil wir so viele Möglichkeiten haben, wo klimaneutral wird. Das wäre doch ein Anreiz von unserem Land.
Was bringt denn das?
Dass wir eine Vorbildfunktion haben.
Dass wir uns
haben.
Besser können fühlen. Dass du können sagen, ich bin eben Schweizer, ich bin viel besser als ihr Grüsel da in den anderen.
Nein,
das ist doch eitel. Das ist eine eitle Politik, die nichts bringt.
Doch.
Es bringt nichts. Auch in Europa, wir reden jetzt mal von ganz Europa. Ganz Europa und ganz Amerika, das ist der Westen. Ja. Wenn der Westen heute aufhört mit CO2, es bringt dem Klima nichts mehr. Es ist zu spät. Das können wir nicht mehr korrigieren, was da gelaufen ist.
Nein,
können wir nicht korrigieren. Und zweitens, die Kosten, um das zu machen, was du jetzt sagst, sind erstens enorm. Wir haben fast kein mehr, nachher fast kein Wirtschaftswachstum mehr. Das ist nicht im Sinn von der Umwelt, von der ganzen Umwelt, weil wohlhabende Länder sind immer noch die, die den Umweltschutz besser machen können als arme Länder. Und das Zweite, und das finde ich den Punkt, warum ich es unsozial finde, Herr Roger, wenn die Schweiz das macht, die Politik, und das haben wir gesehen im CO2-Gesetz, gewisse Leute müssen mehr zahlen von ihrem Einkommen als andere. Für uns mit einem guten Einkommen ist das ein bisschen weniger schlimm als die, die relativ tiefes Einkommen haben, und das ist auch unsozial.
Gut, also gerade in Amerika, der Joe Biden hat jetzt in seinem Programm, wir reden gerade nachher darüber, Vorgaben, die genau das ausgleichen werden. Aber man hat immer gesagt, man muss die fossilen Brennstoffe verteuern, damit die Leute schneller umsteigen können. Jetzt gehen die auf ganz andere Art und Weise, auch weil es eine Verknappung gibt, OPEC verknappt, der Putin verknappt, man hat das nicht ganz können bewältigen, den Übergang von Lockdown wieder auf eine brummende Weltwirtschaft etc. Und jetzt kommt auf eine ganz seltsame Art und Weise das Stand, wo eigentlich Kritiker gefordert haben, nämlich dass die fossilen Brennstoff teurer werden.
Ja, und jetzt muss man schauen, was passiert. Der Joe Biden findet plötzlich, die OPEC soll mehr Öl fördern.
Ist ja kurzfristig.
Ganz, ist ja ganz pervers. Ja, ist ja super pervers.
Kurzfristig?
Ja, kurzfristig.
Mit kurzfristig kannst du nicht alles ändern. Mal.
Ja, jetzt habe ich noch nie gehört von den Klimakritikern.
Was?
Das ist ja genau der Punkt. Schau mal, wie Politiker jetzt alle nervös reagieren. Sie merken ganz genau, ein tieferer, höherer Energiepreis ist ein Riesenproblem. Es ist ein soziales Problem, es ist ein wirtschaftliches Problem. China hat ja ganz offen gesagt, wir müssen jetzt wieder Kohle mehr fördern, wir müssen mehr Kohlekraftwerke bauen. Sie tun so in der Zukunft, sagen sie, wir finanzieren kein Kohlekraftwerk mehr. Ich weiss nicht wo. Aber daheim bauen sie ganz mit einem grossen Nachdruck Kohlekraftwerk, wie sie auch wissen, ein höherer Energiepreis geht nicht. Und schau, Roger, da siehst du doch, was für Heuchler unsere Politiker sind. Sie wissen ganz genau, höhere Energiepreise können wir uns eigentlich nicht leisten. Wir müssen andere Wege gehen.
Doch, wir müssen höhere Energiepreise haben bei fossilen Brennstoff und wir müssen das können sozial abfedern für die Leute, die du jetzt offenbar dein Herz irgendwie geöffnet hast. Machen wir da jetzt einen Schnitt und gehen dann über zum Joe Biden.
Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben, ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr Umsatz machen. Lassen Sie Daten für Ihren Vertrieb arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Also, ich muss ein bisschen kurz zusammenfassen. Der Joe Biden ist gekommen mit grossen Wahlversprechen, will Amerika modernisieren. Nicht nur die marode Infrastruktur, sondern auch das marode Sozialwesen, will das auf den Stand bringen, das ähnlich ist von dem, was wir in Europa kennen. Total Opposition von den Republikanern, vor allem bei den sozialen Programmen. Konflikt bei der Demokratischen Partei zwischen Progressiven und Moderaten. Die Progressiven wollen mehr Geld ausgeben, die Moderaten weniger. Und zwei demokratische Senatoren haben faktisch ein Vetorecht, weil der Biden sie braucht, um 50 Stimmen im Senat zu kommen und durchzukommen. Das geht jetzt während Monaten und schadet am Biden total. Die Popularität von ihm sinkt laufend, ist jetzt bei 42%. So tief, wie sie der Trump geht, am Tiefpunkt. Und die Frage, kommt er dann doch noch durch mit seinem Programm? Sind schon runtergefahren worden von 3,5 Trillionen auf 1,5 oder 1,75 Trillionen. Weil wenn nicht, ist seine Präsidentschaft gescheitert. Und darauf hofft der Markus Somm.
Ja, weiss nicht, so, wie soll ich sagen, ich nehme es nicht persönlich. Ich finde, Joe Biden ist so ein schlechter Kandidat gewesen, aber es sind auch Demokraten.
Aber es ist gut zusammengefasst.
Es ist tiptop. Ja. Ich kann nichts dazu hinfügen. Nein, aber es ist völlig klar, die Demokraten selber sitzen hier im grossen Boot. Hauptproblem der Demokraten sind die Progressiven. Übrigens etwas, was ich dir auch immer gesagt habe. Ich verstehe auch nicht, dass der Joe Biden, der eindeutig gewählt worden ist als Zentrist, man hätte ihn wollen, weil er eine Beruhigung bringen soll, weil er soll erwachsener sein als der Donald Trump und so weiter. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ist ja egal. Auf jeden Fall hat er sich als Zentrist wählen lassen. Deshalb ist er auch durchaus von vielen Unabhängigen gewählt worden. Unter anderem sogar viele Ex-Republikaner, vor allem in den Suburbs und so weiter. Und er hat eigentlich von Anfang an eine sehr progressive Politik eingeschlagen, die eher einem progressiven Flügel passt. Und das ist jetzt sein Problem. Er hat die Mehrheit nicht, weder im Land, weil ich meine, muss man sehen, der Kongress ist ganz knapp.
Nein, also, im Land schon.
Nein,
seine Vorhaben sind laut Umfrage alle populär.
Ja, gut, Umfrage. Hör mal auf mit diesen Umfragen. Es ist einfach klar, hätte er das Mandat gehabt, hätten die Progressiven viel mehr müssen zulegen müssen. Zweitens hätten sie im Kongress viel eine deutliche Mehrheit gebraucht. Und das haben sie nicht. Sie haben keine deutliche Mehrheiten. Sie sind im Senat ganz knapp und im Repräsentantenhaus ist sogar die Mehrheit auch kleiner geworden. Und das ist ja der Grund, warum er jetzt das Zeug nicht durchbringt. Aber ich glaube, der Grund, warum er jetzt nichts mehr durchbringt, hat schon letztlich mit Afghanistan zu tun. Afghanistan war so eine Katastrophe gewesen. Er hat das so schlecht gemacht, hat nachher auch noch öffentlich gelogen, behauptet, generell hätte er dann auch so beraten, was nicht gestimmt hat. Das hat nachher das Committee herausgefunden. Der Joe Biden hat jedes Ansehen und die Autorität offensichtlich auch in der eigenen Partei verloren. Weil, ich meine, am Donnerstag ist er gegangen. Alle haben gewusst, für Schottland wäre es sehr wichtig, dass der Joe Biden kommt und kann sagen, ja, ich habe da die zweite Vorlage durchgebracht. 500 Millionen, Billionen für Klimapolitik. Hat er nicht. Sie haben ihn einfach hängen lassen. Und das machst du nur mit einem Präsidenten, den du eigentlich, muss ich ehrlich sagen, schon abgeschrieben hast.
Nein, das ist eine falsche Analyse. Es geht jetzt so, unter anderem morgen ist ein entscheidender Tag übrigens, da gibt es Gouverneurswahlen in Virginia. Und wenn jetzt der Kandidat der Demokraten würde verlieren, würde ich jetzt meinen, dann wäre das eine Niederlage für den Joe Biden. Aber das würde die Demokraten dann zusammenschweissen und dann würden sie es durchbringen. Also eigentlich muss es zuerst verlieren, um dann zu gewinnen.
Ich bin nicht sicher, ob du recht hast, weil letztlich haben sie ganz genau gewusst, dass auch gerade eben wegen dieser Wahl ist es ja birnweich, dass sie jetzt nicht die Einigung angebracht haben am Donnerstag. Oder? Sie hätten unbedingt müssen das durchbringen. Auch für die Wahlen. Weil ich meine, das ist ein super Argument jetzt für den republikanischen Kandidaten. Von dem her bin ich nicht sicher. Zweitens muss man auch sagen, wenn ein Mann verlieren in Virginia, das wäre eigentlich noch recht normal. Es ist eigentlich immer so, anscheinend Virginia ist ja gerade, also Washington D.C. ist dort, praktisch sehr viele Beamte leben in dem Staat und so weiter. Es war immer so, dass ein Präsident meistens, wenn er amtierend ist, die Demokraten zum Beispiel, wenn der Präsident, dann haben die Republikaner bessere Chancen und umgekehrt. Also es wäre eigentlich gar nicht so schlimm. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, er hat so viele Baustellen. Und alle Baustellen sind eigentlich in höchstem Betrieb und es läuft nichts und alle die Häuser brechen zusammen. Ich weiss nicht, ob die Wahl noch so entscheidend
ist. Ich glaube, wie die nächsten zwei Wochen die beiden grossen Vorlagen, die Infrastruktur wie die Sozialvorlage, wird durchbringen. Aber gleichzeitig haben wir ja den Big Lie, dass der Trump immer noch überhaupt hat die Wahlen gewonnen und die Mehrheit der Republikaner glauben das. Der Markus Somm mit dieser Sendung, man kann es nachhören, hat das völlig daneben gefunden, dass er das gesagt hat. Er hat auch völlig, was soll ich sagen, entnervt reagiert auf das, was am 6. Januar Sturm aufs Kapitol stattgefunden hat. Aber jetzt habe ich das Gefühl, jetzt hast du dich wieder erwärmt für den Donald Trump, so wie andere Republikaner das Gefühl haben, der kommt nochmal, also müssen wir ein bisschen lieb sein mit ihm.
Nein, ich habe mich noch nicht erwärmt, aber ich glaube, er kommt wieder und ich glaube, hat grosse Chancen, wenn es so weitergeht. Das Hauptproblem der Demokraten ist ja nicht nur der Joe Biden, der meiner Meinung nach eben im Niedergang ist, auch rein einfach physisch ist er im Niedergang offensichtlich. Kamala Harris, also seine Vizepräsidentin, ist auch nicht sehr populär.
Die findet gar nicht statt.
Ist auch ein Problem. Und zweitens ist natürlich auch nicht ein guter Anblick, wenn eine regierende Partei wie die Demokraten solche Konflikte hat zwischen den Progressiven und den Moderaten. Und dann musst du auch wissen, die Progressiven sind verhasst in diesem Land. Das ist einfach so. Das ist eine radikale Minderheit, die unglaublich stark ist wegen der Medien, aber eigentlich nicht sehr mehrheitsfähig.
Gut, also das wollen wir schauen. Wir haben so prominente Senatoren wie Elizabeth Warren und Bernie Sanders etc. Also, wir werden über das reden diese Woche. Sehr entscheidend, also was in Glasgow passiert. Sehr entscheidend auch, was in Virginia passiert und im amerikanischen Senat und im Repräsentantenhaus und bei uns eben die Abstimmung vom 28. Die wabert und ich habe das Gefühl, da passiert noch einiges. Wir werden sicher nächste Woche wieder über das reden. Alles Gute jetzt im Programm von Radio 1. Schönen Abend und viel Vergnügen.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von... Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.